Ein dunkelhäutiger, ausländischer Mann sitzt in einem silbernen Porsche GT3, klatschnass und freut sich unbändig. Also was er gerade spürt und erlebt, ist echte, tiefe, echte Freude. Und es ist nicht die Freude über ein schönes Auto, das weiß ich, wie man sich über ein schönes Auto freuen kann, ich fahre einen Kia. Es geht tiefer, viel, viel tiefer. Und es ist auch nicht die Freude über ein leckeres Essen, zum Beispiel einen Wurstsalat oder über die neueste Folge von irgendeiner Lieblings-Netflix-Serie oder irgendwas, sondern es geht viel, viel tiefer. Was dieser Mann spürt, ist reines Glück, echte Freude. Hat nichts mit dem Auto zu tun, nichts mit dem Essen, nichts mit Konsum, nichts mit dem normalen Glück, was wir sonst so haben, sondern ganz, ganz tiefes Glück. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl von der echten Freude, ob du es ab und zu schon mal erlebt hast, ob du es überhaupt schon mal erlebt hast. Ab und zu klopft es bei mir ein bisschen an, die echte Freude, das echte Glück. Und es ist ein ganz, ganz großartiges Gefühl. Warum freut sich dieser Mann? Ich nenne das Ganze Amu-Art. Amu-Art, das ist der Grund, warum sich dieser Mann so freut. Amu-Art. Das löst in euch keine Freude aus, gell? Nein? Okay. Ich erkläre es euch nachher, was der Hintergrund ist zu dem Amu-Art. Also jedenfalls für diesen Mann war eigentlich Freude nicht vorgesehen. Es war nicht vorgesehen, dass er Freude empfindet in seinem Leben. Aber er dringt durch zur Freude und ich erkläre euch heute, wie das Ganze zustande gekommen ist. Alles beginnt mit einem ganz anderen Mann, der heißt Philipp oder Philippus. Ein Mann, der mit Jesus unterwegs war. Jesus hat den gerufen und er ist mit Jesus da durch Israel gezogen, hat die Wunder von Jesus erlebt, hat die Spektakel erlebt, aber auch die schwierige Zeit. Hat erlebt, wie Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, hat erlebt, wie Jesus tot war und wieder lebendig wurde. Und dieser Mann bekommt einen göttlichen Auftrag. Er hört die Stimme Gottes, er hört den Heiligen Geist und er führt ihn an einem besonderen Ort. Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus, mach dich auf den Weg und geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße wird kaum von jemand benutzt. Also ganz einsame Straße. Irgendwie bei uns wäre das so die Straße zwischen Lippertsreuth und Großschönach. Wer die kennt, wenn man da eine Panne hat, dann muss man wahrscheinlich 4 Tage warten, bis man dann evakuiert wird. Gell? Einsame Straße. Und da wird er hingeschickt vom Heiligen Geist. Jetzt kenne ich solche mystischen Befehle aus meinem Glaubensleben nicht so, dass ich an irgendwelche geheimnisvollen Orte geführt werde. Aber ich kenne, dass ich zum Beispiel mit dem Auto rumfahre und dann sehe ich einen Tramper und in mir sagt eine Stimme, nimm den mit. Habe ich einmal erlebt, nimm den mit. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Ich konnte ihn dann zum Glaubenskurs hier einladen und es hat sich eine ganz fantastische Beziehung da entwickelt. Oder manchmal, ab und zu habe ich schon erlebt, dass ich, wie meine, eine Stimme zu hören, die sagt, geh diesen Menschen besuchen, dem geht's nicht gut. Und 3 Tage später ist er tot, ist er gestorben. Also wenn diese Stimme ruft, wenn Gott spricht und mich auffordert, etwas zu tun, dann passiert in der Regel etwas. Dann passiert Action. Und genau so ist bei dem Philippus auch. Also geht er zu dieser einsamen Landstraße, er gehorcht und was passiert? Wunder über Wunder, der Porsche ist da, gell? Der silberne Porsche GT3. In seinem Reisewagen kam ein Äthiopier gefahren. Also ich rede vom Porsche, auf Bibel klingt das ein bisschen zahmer. Gell? In seinem Porsche kam ein Reisewagen gefahren. Aber wir müssen uns mal vorstellen, wo wir sind. Gell? Ich erzähle jetzt eine Geschichte aus der Bibel, das war vor 2000 Jahren. Da gab es schon Individualverkehr, aber nicht sehr viel. Es waren vielleicht 20 Menschen auf der ganzen Menschheit, die Möglichkeit hatten, einfach so durch die Gegend zu fahren. Und einer dieser Männer, der die Möglichkeit hatte, da durch die Gegend zu fahren, war dieser Äthiopier. Und jetzt erzählt uns der Lukas, der hat das alles aufgeschrieben, Arzt, der erzählt uns, jetzt gibt uns jetzt ein bisschen Hintergrundinformationen. Also wir wissen jetzt im Moment mehr, wie der Philippus wusste. Er kam da nur, war dann auf dieser einsamen Landstraße, wusste, Gott will, dass ich da bin, sieht den Reisewagen, sieht den Porsche da stehen oder fahren und jetzt kommt für uns eine Erklärung rein. was passiert hier, gell? Es war ein hochgestellter Mann, kann man sich ja in etwa denken, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kandake führt, ein Eunuch. Also das war der Finanzminister von diesem legendären Königreich Kusch, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, dass es das über Jahrtausende in Äthiopien oder im Sudan bestanden hat. Das war schon jemand, der es zu was gebracht hatte, gell? Der hat bestimmt, wer über das Geld bestimmt, der hat die Macht. Ist in jeder Familie so, in jeder Ehe, in jeder Freundschaft, in jeder Gemeinde. Wer über das Geld bestimmt, der hat die Macht. Er kann da zumindest mitreden, wie das Geld eingenommen und ausgegeben wird. Also er hat schon was zu sagen. Er hat schon zu was gebracht. Er ist erfolgreich. Und das sieht man ja auch, er kann sich das leisten, mit einem Fahrzeug durch die Gegend zu fahren oder gefahren zu werden, natürlich. Aber über diesem Leben von diesem Mann, gell, so schillernd es aussieht und so beeindruckend es auch wirken mag, liegt ein furchtbar dunkler Schatten, ein schrecklich dunkler Schatten. Hier, wir haben es nur mit einem Wort hier, ein Eunuch. Dieser Mann ist ein Eunuch. Eunuchen gab es bis ins 20. Jahrhundert. Das sind Menschen, Männer, denen hat man als Kind die Geschlechtsteile entfernt. Und die haben dann keine Pubertät gehabt, die wurden nie so richtig zu Männern, hatten eine hohe Stimme. Und die hat man dann eben im Dienst von Königen und Kaisern eingesetzt, weil die galten als besonders loyal. Die galten als loyal, die haben ja keine eigene Familie, die haben da auch sexuell keinen Ehrgeiz, mit denen kann man gut arbeiten. Er war einer dieser Männer. Ich habe ein Buch gefunden von Sun Yao Ting. Er gilt als der letzte Eunuch von China, also er hat dem Kaiser von China noch gedient. Er ist 1996 gestorben. Das ist gar nicht so lang her. Und sein Schicksal hat mich sehr bewegt, weil es hat mir geholfen zu verstehen, was es heißt, Eunuch zu sein. Dieser Mann, Sun Yao Ting, war 8 Jahre alt. War 8 Jahre alt, als sein Vater ihm mit einer Rasierklinge nicht nur den Hoden, sondern alles abgeschnitten hat, in einem Schnitt, gell? Und dann lag er da, krank, infiziert und sein Leben war von einem Tag auf den anderen komplett dahin, kann man sagen. Das ist eine hochtraumatische Erfahrung, die dieser Mann machen musste. Das, was der hier erlebt hat, bei aller Pracht und bei allem Hochgestelltsein, ist furchtbar. Das ist schrecklich, schmerzhaft, schmerzhaft an Leib und Seele. Und dadurch wurde er zu einem, ich würde mal sagen, sexuell unbestimmten Menschen. Er wurde ein Mensch, der keine Perspektive hat auf eine eigene Familie. Ein Mensch, der keine Perspektive hat, jemals Sex zu haben. Er steht immer am Rand. Er gehört nie dazu. Er ist weder Mann noch Frau. Er ist irgendwas, irgendwie schwierig. Und so war es damals in der Kultur, damals in dieser äthiopischen Kultur, so war es in der chinesischen Kultur. Man hat diese Männer schon irgendwie geschätzt. Man hat sie auch gebraucht. Sie waren auch loyal. Aber sie gehörten einfach nicht dazu. Sie waren am Rand. Und das ist extrem. Erst mache ich eine traumatische Erfahrung. Ich erlebe Schreckliches aus der Hand der eigenen Familie. Und nachher werde ich genau für diese Erfahrung auch noch stigmatisiert, ausgeschlossen, an den Rand gedrängt, an den Rand gestellt. Er kann ja nichts für die Erfahrung. Und wie soll das Trauma heilen, wenn man ihm das ständig wieder vor Augen führt, wenn man ihn ständig wieder deswegen ausgrenzt? Erinnert mich ein wenig an das Schicksal meiner syrischen Freunde, die Flüchtlinge sind. Erstmal mussten sie vom Krieg fliehen, schreckliche Erfahrung, und dann kommen sie hierher und genau deshalb, weil sie Flüchtlinge sind, stehen sie immer am Rand und sind immer alle misstrauisch und vorsichtig. Genau das ist die Erfahrung von diesem Sun Yao Ting und das ist die Erfahrung von dem Eunuch, der da durch die Gegend fährt. Noch etwas bekommen wir mit über diesen Mann, eine dritte Information. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Das ist schon richtig wild. Der fährt da 2000 Kilometer Landweg, mindestens, natürlich nicht mit einem Porsche, natürlich nicht auf befestigten Straßen, sondern mit irgendeiner Kutsche über irgendwelche Feldwege und was weiß ich wie, über Flüsse, keine Ahnung wie das geht, ohne Brücken. Also eine Riesenreise, mindestens 2 Monate lang, um den Gott Israels anzubeten. Entweder kennt er den Gott Israels oder er ahnt, dass dieser Gott lebendig ist, dass dieser Gott Bedeutung hat für sein Leben, dass dieser Gott etwas mit ihm zu tun hat. Und das finde ich wirklich bemerkenswert und sehr beeindruckend. Ich meine, das ist ein Gottsucher, ein Mensch, der auf der Suche ist nach dem lebendigen Gott, nach einer geistlichen Erfahrung, nach einer Begegnung, die seinem Leben Sinn gibt und die alle seine Fragen auch beantwortet oder ihm Frieden schenkt. Mich erinnert es ein wenig, ich höre immer wieder so Gerüchte von Menschen, die vor allem aus dem urbanen Raum, so zwischen 20 und 40, einer hat mir da auch wieder davon berichtet, es gibt so Ayahuasca-Retreats, manche kennen das vielleicht. Das ist so eine Liane irgendwo im Urwald von Brasilien und da fliegen die Menschen dann hin, auf der Suche nach einer spirituellen Erfahrung. Und da gibt es dann irgendwelche Rituale und dann nimmt man dieses Zeug zu sich und dann muss man erstmal furchtbar brechen. Da geht es einem richtig schlecht. Man zahlt einen Haufen Geld, um am Ende irgendwo im Urwald zu kotzen. Das ist eigentlich die Idee. Und dann geht es weiter. Und in der Regel machen die Menschen dann, erleben da irgendwas. Also sie nehmen richtig viel auf sich, um eine übernatürliche Erfahrung zu machen, gell? Um eine transzendente Erfahrung zu machen. Das erinnert mich ein wenig an diesen Mann. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass die Ayahuasca-Geschichte relativ enttäuschend ist. Und das, was er erlebt hat, das ist noch viel schlimmer. Das ist noch mehr als enttäuschend. Das ist ein Riesenfrust. Zumindest deute ich das so. Alles ist jetzt meine Auslegung. Man kann mir da gerne widersprechen, nur nicht jetzt. Gerne nachher. Folgendes steht nämlich im Gesetz. Jetzt geht der Mann nach Jerusalem, um zu beten. Und wer die Bibel kennt, das Alte Testament, da gibt es mehrere Stellen für die Eunuchen, gell? Und das finde ich der Hammer, das finde ich der absolute Wahnsinn. Wenn die Gemeinde des Herrn sich zum Gottesdienst versammelt, darf keiner dabei sein, der kastriert oder dessen Zeugungsglied abgeschnitten worden ist. Hallo? Was ist denn das für ein Gesetz? Als hätte der Mann nicht genug Leid erfahren, als hätte er nicht genug gelitten, als nimmt er nicht was auf sich, um Gott zu suchen. Jetzt kommt er nach Jerusalem zum Tempel und ist da nicht willkommen. Ich weiß es natürlich nicht, wie es war. Vielleicht hat man eine Ausnahme gemacht. Ich meine, immerhin war er ja wer. Ich weiß auch nicht, ob wir uns das trauen würden, wenn es dann wirklich drauf ankommt. Aber auf der anderen Seite, so wie die unterwegs waren zur Zeit von Jesus mit dem Gesetz, kann ich mir schon vorstellen, dass es bei einem schönen Parkplatz vorm Tempel blieb und mal ein bisschen reinschauen. Jetzt erlebt er genau das, was er immer erlebt. Er sucht Gott. Der sucht Gott. Und was erlebt er? Abweisung. Dass er wieder nicht dazugehören darf. Finde ich richtig extrem. Natürlich, hier steht es ja auch noch in der Bibel, diese Idee von Reinheit, die zieht sich durchs Alte Testament und die hat ja seine Berechtigung. Aber für ihn ist es schrecklich, weil er erlebt, er darf nicht dazugehören. Das ist übrigens die Erfahrung, die viele sexuell unbestimmte Menschen mit religiösen oder streng religiösen Gruppen machen. Das wird immer schwierig. Da gibt es immer Probleme, weil Reinheit, wir wollen die reine Gemeinde haben, wir wollen sicherstellen, dass das alles irgendwie ordnungsgemäß läuft. Ich weiß nicht so richtig, wie sich das für den angefühlt hat. Ich ahne nur, das war eine schreckliche Erfahrung. Weil er hat alles dran gesetzt, er hat alles gegeben, diesem Gott zu begegnen, da Teil zu sein. Und jetzt wird er wieder ausgeschlossen. Ich habe einmal ein bisschen sowas erlebt, das ist aber ambivalent jetzt. Meine Frau und ich, wir haben amische Freunde in Ohio, die haben wir besucht. Und in der Bibel steht ja, dass die Brüder sich mit dem Kuss grüßen sollen, mit dem heiligen Kuss. Das heißt, immer vor dem Gottesdienst küssen sich alle Männer auf den Mund. Gell? Das ist der heilige Kuss, so wird es da aus, so gelebt. Und dann geht man in den Gottesdienst. Jetzt waren wir zum Gottesdienst eingeladen, aber ich durfte beim Kuss nicht mitmachen. Gell? War es schlimm? Irgendwie schon. An der Stelle hätte ich gern geküsst, weil ich war nicht, aber ich durfte nicht. Ich habe da wie so eine, da ist jetzt so die Linie. Gell? Das ist natürlich ein Minimalbeispiel mit Benefit für mich. Das hat ja mit dem praktisch nichts zu tun. Das Einzige, was die Verbindung ist, dass ich diese Linie gespürt habe, diese Kante, okay, da hört es jetzt auf für dich. Und das ist die Erfahrung, die der Mann machen muss, dass er da jetzt nicht dazugehört. Er ist nicht rein. Er hat sich seine Reinheit nicht selber genommen. Er hat sich nicht selber unrein gemacht. Aber genau das wird ihm wieder zum Verhängnis. Also eine Retraumatisierung, könnte man vielleicht sagen. Und so fährt er wieder heim. Fährt wieder nach Hause. 2 Monate wieder auf dem Rückweg, umgekehrt. Eine Sache macht er in seinem Frust, so lege ich das aus, die ist richtig gut, die ist richtig weise. Er liest die Bibel. ist ein kleiner Seitenhint, aber letzten Sonntag habe ich das auch erlebt. Ich habe hier so ein Fußmalheur, ich hatte einen Unfall und das wird langsam besser, aber letzten Sonntag war ich hier, ich war so frustriert, hätte ich eine Krücke gehabt, ich hätte sie am liebsten gegen die LED-Wand geworfen und alles irgendwie zertrümmert, einfach weil es mich so geärgert hat, es geht nicht voran, mir geht es nicht gut, und jeder fragt mich und hat noch Kommentare und ich kriege so viel Beratung, aber es nützt ja auch nichts, wird ja auch nicht schneller. Aber dann kam ein junger Mann zu mir und sagte, ich habe ein Bibelwort für dich, lies das mal, nimm das mal mit. Und habe ich gedacht, okay, das mache ich. Heute Mittag tue ich meinen Frust nicht mit Instagram und YouTube sozusagen betäuben, ich stelle mich diesem Bibelwort. Und habe mich dann unter den Baum gesetzt, ins Gras und habe dieses Bibelwort gelesen und meditiert und das war in etwa so, der Herr mutet uns nur so viel zu, wie wir tragen können. Und dachte drüber nach und dann bin ich so müde geworden. Und dann bin ich eingeschlafen. Und ich bin aufgewacht und dachte, ist ja dann kein Problem. Ich kann das alles tragen. Ich kann alles tragen, was der Herr mir zumutet, kann ich auch tragen. Und auf einen Schlag ging es mir besser. Wirklich wahr. Und ich habe das Gefühl, seither geht es mit dem Fuß mal richtig voran. Bibellesen kann im Frust eine richtig gute Erfahrung sein. Ich habe es erlebt im Kleinen und auch dieser Mann erlebt es. Zunächst mal steigert sich der Frust aber, weil das, was er liest, versteht er nicht. Also was liest er denn? Und es ist fantastisch, Lukas hat uns das alles überliefert, was dieser Mann liest. Er liest aus dem Gesetz, nicht aus dem Gesetz, aus dem Propheten. Er liest aus Jesaja, dem Buch Jesaja, dem großen Propheten, Jesaja Kapitel 53. Und dort geht Folgendes ab. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Wie liest es ein Eunuch? Wie liest es ein traumatisierter Mensch? Wie liest es ein Mensch, der richtig viel Scheiße erlebt hat, der richtig gedemütigt wurde? Wie liest es ein Mensch, der am Rand steht und der kein Recht hat, jemals eine Familie zu gründen und keine Möglichkeit? Wie liest er das? Ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, schweigen, ohne zu klagen, die Erniedrigung, die Demütigung, dann die Nachkommen und die Erhöhung. Ich glaube, er versteht nicht, was er liest. Ich weiß, dass er es nicht versteht, weil er es selber zugibt. Aber es gibt eine Resonanz. Es gibt irgendwie kann er mit dem was anfangen. Auch wenn er nicht richtig weiß, um was es hier geht. Ja, inzwischen ist ja so, der Philipp ist ja auch hier auf dieser Straße unterwegs. Er sieht den Mann Bibel lesen in seinem Porsche GT3. Und der Heilige Geist sagt zum Philipp, das ist jetzt die nächste Anweisung, geh dahin. Und er geht dahin und dann handelt er eigenmächtig und hört den laut Bibel lesen mit seiner hohen Stimme, schaut den Mann an, Äthiopier, Ausländer, liest hier die Bibel oder den Propheten Jesaja und dann klopft er an die Scheibe, er lässt die Scheibe runter, sag mal, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und er sagt, nein, ich habe keine Ahnung, ich habe aber auch niemanden, der es mir erklärt, spring rein in mein Auto und erklär mir, was ich da gerade gelesen habe. Und das ist natürlich enorm. Das ist jetzt für den Philippus eine Steilvorlage. Das ist wie wenn man mit seinen kleinen Buben Fußball spielt und dann legt man ihnen den Ball vors Tor, kein Tormann drin und sagt, so, jetzt darfst du schießen. Das ist absolut Erfolgserlebnis garantiert, ohne wirkliche Anstrengung und ohne Skills. Man muss nichts können, muss nichts wissen, nur irgendwie reinbolzen. Das ist die Situation, die jetzt Philippus hier hat. Wir lesen dann weiter. Der Mann aus Äthiopien fragte, bitte sag mir doch, Jesaja 53, meint er sich selber? Meint der Jesaja sich selber oder geht es um einen anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündete ihn von dem Prophetenwort ausgehend die gute Nachricht von Jesus. Es ist alles da. Das ist ein Mann, der fragt, der auf der Suche ist, der will wissen, um wen geht es hier. Und Philippus antwortet ihm und sagt, hier geht es nicht um Jesaja. Jesaja hat hier die Zukunft gesehen. Hier geht es um Jesus und ich kenne diesen Jesus. Und Gott hat diesen Jesus in die Welt geschickt, um zu heilen und zu versöhnen. Um Zerbrochenes wieder heil zu machen, um Menschen wieder mit Gott zu versöhnen und um Menschen wieder mit sich und miteinander zu versöhnen. Und den Weg, den dieser Jesus gewählt hat, ist, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er sich hat schlachten lassen. Ja, dass er der Gewalt ein Ende gesetzt hat, indem er sich selber der Gewalt gegenübergestellt hat, die Gewalt über sich hat ergehen lassen, ohne sich zu wehren, die Spirale der Gewalt durchbrochen hat, tot war und dann hat Gott gesagt, der ist's und hat ihn emporgehoben, hat ihn wieder lebendig gemacht. Der ist's, der ist, von dem Jesaja hier redet. Der Mann ist, der macht dich neu, der heilt dich, zu ihm darfst du gehören. Bei ihm findest du Vergebung für deine Schuld, das gehört zum Heilwerden dazu. Bei ihm findest du Annahme, bei ihm darfst du dazugehören. Und der Äthiopier, der hört sich das an und ich denke immer noch nicht, dass er alles verstanden hat, alle Details, aber in seinem Herz geht was auf. Irgendwie spürt er, jetzt spricht Gott zu mir, jetzt spricht Gott zu mir. Und die beiden, die tuckern da so gemütlich da auf dieser Landstraße zwischen Lippertsreuthe und Großschönach. Und tatsächlich ist da ein Fluss daneben, der heißt Ach. Und dann passiert Folgendes. Der Äthiopier schaut zum Fenster raus und dann unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte, hier gibt's Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Gell, und in dieser Frage, da liegt ja die ganze Lebenswunde dieses Mannes und die Erfahrung, die er jetzt in Jerusalem ja wieder gemacht hat, dass er nicht dazugehören darf. Darf ich dazugehören? Darf ich zu diesen Nachkommen von Jesus zählen? Darf ich das auch haben mit der Vergebung, mit der Reinwaschung? Darf ich das auch haben mit diesem Heiligen Geist? Darf ich auch dazugehören? Bin ich bei diesem Mann, bin ich bei diesem Volk, bin ich bei diesem Gott willkommen? Spricht irgendwas dagegen? Spricht was dagegen? 5. Mose, spricht was dagegen? Philippus sagt, und es waren vielleicht die schönsten Worte, die dieser Mann gehört hat in den letzten 40 Jahren. Nein, es spricht nichts dagegen. Es spricht null und gar nichts dagegen. Es spricht nichts dagegen. Du kannst getauft werden. Du darfst dazugehören, egal wie deine Vergangenheit ist, egal wie deine sexuelle Identität ist, egal wo du herkommst, du darfst dazugehören, wenn du es nur möchtest. Gott nimmt dich an und schenkt dir neues Leben. Du darfst. Und der Herr steht auf die Bremse und sagt, dann will ich auch, dann will ich auch. Das Auto hält, die beiden steigen an, springen ins Wasser, er ließ den Wagen anhalten, die beiden stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier und Philippus taufte ihn. Gell? So wie wir es heute Morgen gesehen haben, der packt den Mann rein ins Wasser, so richtig rein. Gell? Und er lässt sich taufen, er will diese Taufe empfangen, er will zu Jesus gehören, er will diese Vergebung empfangen, er will Teil sein von dieser neuen Bewegung, er will Teil sein von dieser Versöhnung, von dieser Versöhnungsbewegung, er will dabei sein. Von ganzem Herzen will er das. Ja, Gott, ich will zu dir gehören. Jesus, ich will dir nachfolgen, auch wenn ich noch nicht so viel von dir weiß. Wir sind ja erst beim Schreiben vom Neuen Testament. Aber alles, ich will dabei sein. Ich ahne, ich weiß, ich spüre, das ist jetzt, was für mich dran ist. Und so wird der Äthiopier getauft, gell? Wird der Eunuch getauft. Ein spektakulärer Vorgang, wenn wir uns mal vorstellen, wo wir herkommen im Alten Testament. Trennung von rein und unrein, wer darf nicht. Und plötzlich darf so einer dazugehören. Da geht was auf, da geht was auf. Plötzlich wird die Tür aufgemacht für alle. Für alle, die irgendwie am Rand sind, die schwierig sind, die Schlimmes erlebt haben. Es ist nicht mehr diese strenge Gruppe der Reinen und der, die da irgendwie ganz besonders sind. Er darf dazugehören. Ausländer, gell, gehört nicht zum Volk. Also Eunuch, alles ab. Der darf dazugehören. Was für ein spektakuläres Ereignis. Man kann das gar nicht hoch genug schätzen. Und dann geht's weiter im nächsten Vers. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt. Gell. Zack, haut's den weg. Gell. Jetzt hat er quasi das Tor geschossen, er hat seinen Sieg davongetragen und zack, wird er wohin gebeamt. Gell? Das ist noch die Belohnung, dass er mal noch irgendwie reisen darf, ohne zu laufen. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr, der ist einfach weg. Aber der Mann freut sich. Vor Freude erfüllt setzte er seine Reise fort. Der freut sich so. Jetzt wisst ihr, wer dieser dunkelhäutige Mann ist im silbernen Porsche GT3, klatschnass, der sich unbändig freut. Warum freut er sich? Wegen Amuad. Gell? Was ist Amuad? Lest es mal andersrum. das ist ein Trauma rückwärts. Gell? Das ist sozusagen das rückwärtige Trauma. Das ist das Plus zum Minus, das alles wieder aufhebt und alles wieder gesund macht und alles wieder heil macht. Das ist Amouart, das ist das, was er erlebt. Er wird wieder heil, er wird wieder gesund. Er kann endlich dazugehören. Endlich beginnt was ganz Neues. Es beginnt ein Prozess, der ihn heil macht, der ihn beglückt und zufrieden macht. Und wenn ich das ein bisschen auf einer höheren Ebene betrachte, dann haben wir hier eine ganz schöne Geschichte von Kooperation von Gott und Mensch zur Freude. Kooperation von Gott und Mensch zur Freude. Manche von uns sind wahrscheinlich wie der Philippus, mit Jesus unterwegs, überzeugte Christen. Da ist es wichtig zu hören. Und wenn Gott uns ruft, zu folgen. Gell? Und wenn Gott uns den Ball hinlegt, schießen, Maul aufmachen, über Jesus reden, unseren Glauben bekennen. Gell? Gott schafft da im Hintergrund und Philippus schafft mit. Manche sind vielleicht mehr wie dieser Kämmerer, wie dieser Eunuch. Gell? Haben viel Scheiß erlebt, sind auf der Suche nach Gott, sind sich aber nicht ganz so sicher. Was macht der Mann? Der hat den Mut, Fragen zu stellen. Der hat den Mut, Fragen zu stellen. Gell? Ich verstehe nicht, was ich da lese. Kannst du mir helfen? Also wenn du auf der Suche bist nach Gott oder vielleicht noch nicht so sicher, wohin die Reise geht, hab den Mut zu fragen. Hab den Mut zu fragen. Und in dem Antworten der Fragen, in dem menschlichen Antworten der Fragen, legt Gott manchmal seine Antwort hinein. Das ist ein ganz faszinierender Prozess. Wie bin ich zum Glauben gekommen? Ich war 19 Jahre alt und es war ein Zusammenspiel von, ich habe einen Impuls gehabt von Gott, ich habe gespürt, es ist an der Zeit, Dance ist an der Zeit, ich habe wie gewusst, Gott spricht zu mir. Und da waren Menschen, Menschen, die mir meine Fragen beantwortet haben, Menschen, die mir Vorbilder waren. Und in dieser Zusammenarbeit von Gott und Mensch konnte ich Ja sagen, habe mich dann taufen lassen und habe es nie bereut. Diese Entscheidung hat mein Leben beeinflusst und geprägt zum Allerbesten wie keine andere, neben der Entscheidung für meine Frau, wie keine andere. Wirklich wahr. Da ändert sich alles. Da ändert sich komplett alles. Weil ich bekomme eine Mitte, ich bekomme einen Sinn. Ich weiß, wofür ich lebe und ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich weiß es. Gell? Solche Männer sind geliebt, ich bin geliebt. Das gibt meinem Leben Halt. Das gibt meinem Leben einen Grund. Und ich bekomme einen Kompass mit. Den spirituellen Kompass, das ist der Heilige Geist. Und die Bibel, die hilft mir, mich zu orientieren. Und mein Leben gelingt. Und ich kann sagen, mein Leben ist bis hierher gelungen. Und es liegt nicht an mir, sondern es liegt allein an dieser Entscheidung und dass Gott mir das geschenkt hat. Was für ein Geschenk. Das habe ich nie bereut. Und das Ganze passiert durch diese Kooperation von Gott und Mensch. Und die gilt immer. Wenn du auf der Suche nach Gott bist, fragen, Mund aufmachen, dich in Bewegung setzen. Frag die Christen, frag die Leute, die hier sind. Vielleicht nachher beim Grillen, wenn du Fragen hast. Komm wieder in Gottesdienst. Sei dabei. Komm in die Kurse. Lies die Bibel, so wie es der Mann gemacht hat. Und wenn du zu der Philippus-Gattung gehörst, dann hör auf die Stimme Gottes. Hör drauf, damit du erleben kannst, dass durch dich andere Menschen wieder zum Glauben kommen, dass unsere Bewegung wächst und dass die Welt besser wird, endlich besser wird, weil Menschen Jesus nachfolgen und das muss einen Unterschied machen, das kann nicht anders sein, das wird diese Welt prägen. Und das Allerbeste ist, wisst ihr noch, welche Bibelstelle der Eunuch gelesen hat? Jesaja 53, genau. Jetzt unterstelle ich mal, dass der in seinem Porsche weitergelesen hat. Ich unterstelle auch, er hat den Fahrer in seinem Reisewagen und er liest weiter. Liest Kapitel 54, liest Kapitel 55 und das Allerbeste kommt zum Schluss. Dann liest er Kapitel 56. Und ich meine, er ist ja schon voller Freude, aber hier haben wir jetzt noch eine Prophetie von Jesaja, die ihn betrifft. Gell? Der Herr sagt, wenn ein Kastrierter meinen heiligen Tag, den Sabbat, beachtet und mein Gesetz befolgt, dann bekommt er in meinem Haus einen Gedenkstein, auf dem sein Name steht. Das wird die Erinnerung an ihn besser bewahren als Söhne und Töchter. So sorge ich dafür, dass sein Name niemals in Vergessenheit gerät. Stellen wir uns das mal vor, die große Wunde dieses Mannes neben seinem Trauma ist, dass er nie Familie hat, nie Kinder, nie Nachkommen. Er hat sich auf diesen Weg mit Gott gemacht und jetzt plötzlich bekommt er diese Zusage, diese Verheißung, Gott hat dich nicht vergessen. Er wird dich nicht vergessen. Gott erinnert sich an dich. So ist unser Gott. Er überwirft uns mit Liebe, bewirft uns mit Gnade und Geschenken und gibt uns mehr, als wir brauchen können. Das ist Freude, Freude pur. Amen. Es ist nämlich ganz schön heiß hier, gell? Wir sind ja nicht nass wegen der Taufe, aber vielleicht können wir es beim einen oder anderen noch nachholen. So, jetzt gehen wir in die kurze Lobpreiszeit. Wir singen ein Lied zur Ehre Gottes, auch nochmal, um einfach vor Gott zu treten. Entweder weil du schon ganz dick bist mit Gott oder weil du sagst, ja, ich will das auch. Streck dich zu ihm aus in diesem Lied. Und dann nach diesem Lied werden wir diejenigen, die sich haben taufen lassen, noch hier gemeinsam segnen und ihnen den Segen Gottes zusprechen.